Zu Beginn eine kleine Geschichte aus den USA, die kann eigentlich nur dort spielen, deshalb sage ich es vorneweg. Eine stressgeplagte Frau fuhr ziemlich dicht hinter einem Auto her, das vor ihr fuhr. Plötzlich sprang die Ampel auf gelb. Der Vordermann bremste abrupt, obwohl er es noch bei Rot über die Ampel geschafft hätte. Die Dränglerin ärgerte sich tierisch, hupte wie wild und brüllte unanständige Worte, weil sie nicht mehr mit über die Kreuzung gekommen ist. Kennen wir vielleicht auch. Da klopfte jemand an die Scheibe. Als sie den Kopf wandte, blickte sie in die grimmigen Augen eines Polizisten. Er forderte sie auf, mit erhobenen Händen auszusteigen. Dann nahm er sie mit zur Wache. Man durchsuchte sie, nahm die Fingerabdrücke und steckte sie in eine Zelle. Bald danach öffnete ein Wachmann die Zelle und begleitete die Frau zu dem Polizisten, der sie festgenommen hatte. Er gab ihr die Papiere zurück und auch die Autoschlüssel und sagte: "Wir haben sie überprüft, es ist alles in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte das Missverständnis. Ich war zufällig hinter Ihnen, als Sie wild hupten und obszöne Gesten machten und laut brüllten. Aber mir waren die Aufkleber an Ihrem Auto aufgefallen, das glänzende Fischsymbol. Und was würde Jesus dazu sagen? Und folge mir in den Gottesdienst. Da dachte ich natürlich, das Auto wäre gestohlen." Das tat bestimmt ganz schön weh. Wenn man so ertappt wird, wie Wort und Tat so weit auseinanderfallen, das ist schon eine schlimme Sache und sehr unangenehm. Uns kann es vielleicht ähnlich gehen, vielleicht nicht so offensichtlich, aber vielleicht doch ähnlich. Wir tun manchmal auch Dinge, die wir besser nicht tun sollten oder die wir uns anders wünschen. Antje Eva hat das ja auch schon gesagt. Dinge, die nicht wirklich gut zu unserem Glauben passen. Seit einiger Zeit trifft sich ein kleiner Kreis von Leuten aus unserer Gemeinde, die hier auf der Kanzel predigen. Wir tauschen uns aus und versuchen, voneinander zu lernen, zu überlegen, was ist dran, wo geht's hin. Und wir hatten die Idee, eine kleine Predigtreihe zu machen. Antje Eva hat es schon gesagt. Unser Gedanke war, was macht es mit uns, wenn wir neu lernen, Jesus konsequent in die Mitte unseres Lebens zu stellen oder die Mitte unseres Lebens sein zu lassen? Oder was macht es mit uns als Gemeinde, wenn Jesus die Mitte wieder stärker, die Mitte unserer Gemeinde wird? Das Thema der kleinen Reihe ist also Mittelpunkt Jesus. Heute und die nächsten beiden Sonntage soll es darum gehen, Mittelpunkt Jesus. Und wir haben in diesem Predigerkreis gefragt, wo in der Bibel der Glaube an Jesus deutlich in der Mitte stand und was das mit den Leuten gemacht hat. Und wir sind auf Pfingsten gekommen, genauer auf die Auswirkungen der Pfingstpredigt. Und dazu wollen wir erstmal den Text hören, Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft und am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott, und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Soweit der Bibeltext. Das hört sich ziemlich ideal an. Und das ist es auch, wirklich ideal. Vielleicht löst das bei uns aber auch ein bisschen Unbehagen aus, zu schön, um wahr zu sein. Damals mag das ja funktioniert haben, heute eher doch wohl nicht. Vielleicht ist das wie beim Hochsprung im Leistungssport. Da liegt die Latte viel zu hoch, als dass ein normaler Mensch darüber kommen könnte. Leistungssportler schon, aber wir als normale Menschen eigentlich nicht. Und auch keine normale Gemeinde kommt da eigentlich über diese Latte rüber. Wir werden uns die Geschichte gleich noch genauer ansehen, was da dann eigentlich gesagt werden soll. Außerdem ist noch die Gefahr, dass man sich eine Stelle aus der Bibel rauspickt und sie dann zum alleinigen Maßstab für alles macht. Das ist gefährlich, wenn man eins absolut setzt und alles drumherum einfach ausblendet. Wir haben uns deshalb gedacht, dass wir noch eine zweite Bibelstelle dazu nehmen, wo es nicht gerade ideal läuft im Leben der Leute und auch nicht im Leben der Gemeinde. 2. Korinther 12, Vers 17 bis 21, da kommt es jetzt ganz anders. Paulus schreibt: Habe ich etwa jemanden zu euch geschickt, um mich durch ihn auf eure Kosten zu bereichern? Ich habe Titus mit dem anderen Bruder zu euch geschickt. Hat sich Titus etwa auf eure Kosten bereichert? Wahrscheinlich denkt ihr schon die ganze Zeit, dass wir uns nur vor euch rechtfertigen wollen. Aber als Menschen, die zu Christus gehören, legen wir vor Gott Rechenschaft ab. Meine Lieben, dies alles dient dazu, euch als Gemeinde aufzubauen. Ich fürchte allerdings, dass ich euch bei meinem Besuch nicht so antreffe, wie ich es mir wünsche. Und ihr werdet mich dann so erleben, wie ihr es nicht wünscht. Das hört sich fast wie eine Drohung an. Ich fürchte, es kommt zu Streit und Eifersucht, zu Wutausbrüchen und selbstsüchtigem Verhalten, zu Verleumdungen und übler Nachrede, zu Überheblichkeit und Aufruhr. Und ich fürchte, mein Gott wird mich bei meinem Besuch wieder vor euch demütigen. Ich werde traurig sein, weil so viele in der Vergangenheit sich schuldig gemacht haben. Sie haben sich immer noch nicht abgewandt von ihrem unreinen, unzüchtigen und unmoralischen Lebenswandel. Das klingt nun gar nicht ideal, überhaupt nicht und ist es auch nicht. Da läuft gehörig etwas schief in der Gemeinde Korinth und im Leben der einzelnen Christen der Korinther und in ihrem Miteinander. Da geht nichts mehr richtig, jedenfalls in dieser Zeit und Situation. Zwischen dem, was wir in der Apostelgeschichte hören, aus der Apostelgeschichte hören und dem, was damals in Korinth in der Gemeinde passierte, liegt ein himmelweiter Unterschied. Ja, eine große Spannung, die kaum zu ertragen ist. Das bringt mich zu dem Thema von heute, von der Predigt, Glaube zwischen Ideal und Wirklichkeit, manchmal sehr trauriger Wirklichkeit. Wir schauen uns dazu die Bibeltexte an, wie wir das zusammenkriegen und dann vor allem, was das für uns als Gemeinde und als Einzelne bedeuten könnte. Sehen wir uns also zuerst die Auswirkungen der Pfingstpredigt an. Sehr viele Menschen nehmen die Worte der Predigt an, die Worte Gottes, die Petrus verkündet hat. 3000 Menschen auf einmal kommen zum Glauben an Jesus und sie werden getauft und der christlichen Gemeinschaft hinzugefügt. Sich das technisch vorzustellen ist kaum möglich. 3000 auf einmal, wie will man das überhaupt machen? Das ist sehr schwer vorstellbar. Aber die noch viel größere Sache ist doch das geistliche Geschehen. 3000 Menschen sind so tief in ihrem Herzen berührt, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Dass sie bereit sind, ihr ganzes Leben Jesus anzuvertrauen und sich ihr Leben vollkommen umkrempeln zu lassen. Was für eine Bewegung ist da? Also das war schon was Starkes. Wir freuen uns, wenn ein Einziger umkehrt und sein Leben Jesus anvertraut. Und das ist gut so. Der ganze Himmel freut sich mit, schreibt die Bibel, wenn einer zum Glauben kommt. Aber das zu Pfingsten ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Nicht nur eine viel höhere Zahl, sondern eine andere Qualität. Das ist etwas, was wir heute vielleicht Erweckung nennen würden. Das gab es und gibt es in der Kirchengeschichte manchmal, dass es wie explosionsartig losgeht und ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Wenn Gottes Geist so stark wird, dass wirkt, dass scheinbar das Unmögliche möglich wird. Das Pfingstgeschehen in Jerusalem ist aber noch viel mehr. Es ist eigentlich so, wie wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Der Himmel kommt auf die Erde, Gott wird Mensch in Jesus. Die Menschen können ihn erleben, ihn anfassen, mit ihm unterwegs sein. Und wir können es durch Gottes Geist auch. Wir können mit Jesus im Leben unterwegs sein, auch wenn er unsichtbar ist. Und Jesus hat sich Gott und Menschen ganz und gar hingegeben, am Ende bis in den Tod und hat dadurch den Tod besiegt und die Sünde und alles Böse besiegt. Und Jesus hat neues Leben hervorgebracht, neues Leben möglich gemacht und wir können das erleben durch Gottes Geist. Ich will sagen, das erste Pfingstfest ist schon etwas ganz Besonderes. Es ist die Geburtsstunde der weltweiten christlichen Kirche. Es ist wie eine Initialzündung. Das geht ab wie eine Rakete. Ja? Und da kommen nicht nur 3000 Leute zum Glauben. Dadurch kommen Millionen und Milliarden in der Kirchengeschichte, in der Geschichte zum Glauben an Jesus und glauben bis heute. Das ist durch Pfingsten passiert. Das Pfingstgeschehen passiert nicht jeden Sonntag. Das müssen wir uns klar machen. Auch nicht in der frühen Kirche. Genauso wie Weihnachten und Ostern nicht jeden Sonntag passieren. Aber etwas davon können wir an jedem Sonntag erleben. Etwas spüren, dass Gott wirkt, dass Gott kommt, dass wir neues Leben bekommen, dass Gottes Geist uns verändern kann. Etwas davon kann jeden Sonntag spürbar werden, auch jetzt. Und auch im Alltag kann es passieren, dass wir spüren, dass Jesus kommt. Also diese Gedanken, dass das nicht jede Woche so massiv passiert wie am ersten Pfingsten, das kann uns helfen, den Bericht von der Apostelgeschichte genauer einzuordnen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, am Pfingstsonntag wird die Kirche geboren, und am Pfingstmontag ist das perfekte Gemeindeleben da. So war das nicht. So geht das auch nicht. Das Baby, das da geboren wurde, wird sich entwickelt haben. Wenn da von der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und den Gebeten gesprochen wird, dann war das nicht ein fertiges und voll funktionstüchtiges Gemeindekonzept. Eher ist es wie eine Überschrift, eine Zusammenfassung dessen, was sich im Laufe der Zeit dann entwickelt hat, durch diesen starken Impuls von Pfingsten. Also das Baby ist gewachsen, es ist gereift, es hat sich entwickelt, allerdings später dann auch nicht immer zum Guten, zum Positiven, nur zum Guten entwickelt. Hier wird aber zuerst das Gute beschrieben und entfaltet. Es gab ja noch keine Kirche oder Gemeinde, wie wir sie kennen. Es gab auch noch nicht die Bibel, wie wir sie kennen. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben und die Buchrollen des Alten Testaments, die waren kaum verfügbar. Also erzählten die Apostel von Jesus und sie lehrten wie Jesus. Haben vielleicht die Gleichnisse erzählt oder Beispielgeschichten, die Jesus verwendet hat oder von den Wundern erzählt. Und das zeigte Wirkung, wie beim Apostel Petrus zu Pfingsten, dann immer wieder und immer neu. Unter denen, die zum Glauben kamen, entstand eine starke, lebendige Gemeinschaft in kleinen Kreisen, in ihren Häusern. Da hat man miteinander gegessen, das Abendmahl gefeiert, gebetet oder in großen Gruppen im Tempelgottesdienst, wo man auch gebetet hat, wo man sich zu den regelmäßigen Gebetszeiten der Juden auch traf. Auf jeden Fall wird das Leben der Christen öffentlich spürbar. Das hat irgendwie Wirkung nach außen. Alle wurden von Furcht ergriffen. Furcht meint nicht Angst, sondern Ehrfurcht oder Respekt. Und das nicht nur bei den Tempelbesuchern, sondern bei allen Einwohnern Jerusalems. Am Ende heißt es nämlich, die Glaubenden fanden Gunst oder Ansehen beim ganzen Volk. Also da gab es irgendwas, was hineingewirkt hat in die Stadt Jerusalem, in die Gesellschaft hinein. Woher kommt das? Zum Beispiel dadurch, durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Das hat Gottes Geist durch sie bewirkt. Ein Beispiel wird unmittelbar danach erzählt. Petrus und Johannes gehen in den Tempel und es bettelt jemand am Tor, an der schönen Pforte. Kann man gleich in Kapitel 3 lesen. Und der ist seit Geburt an gelähmt und er will Geld. Und sie sagen, wir haben kein Geld, aber was wir haben, das geben wir dir, sei gesund. Und er steht da auf und springt umher. Und die Leute, die das mitkriegen, sind fassungslos vor Staunen. Und es folgt eine ausführliche Predigt und dann heißt es, die Gemeinde wächst an auf 5000 Leute. Und es gibt Ärger. Petrus und Johannes landen im Gefängnis. Das gab es auch. Also es hat Wellen geschlagen, wie man sich es heute gar nicht so richtig vorstellen kann. Was war noch beeindruckend? Alle, die glaubten, hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel er nötig hatte. Ich weiß nicht, ob wir das so ideal finden, wenn es an unser Portemonnaie geht. Wenn man sagt, was deins ist, ist auch meins, da gehen wir auch mit, aber dann sagen wir vielleicht, was meins ist, geht dich gar nichts an. Das ist schon so eine Sache mit den Gütern und dem Geld teilen. Manche haben das den urchristlichen Kommunismus genannt, das ist Unsinn, das stimmt so nicht. Einige haben etwas von ihrem Überfluss verkauft, wenn es nötig war, um andere zu unterstützen. Es geht also um soziale Verantwortung, um Mitgefühl, um Unterstützung. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, so nimmt man an, dass Witwen, als sie Christen wurden und keine Familie hatten, dass die Unterstützung des Tempels oder der Synagoge verloren haben und keine Rente mehr hatten. Und die mussten versorgt werden, täglich mit Essen. Das wird nachher dann in der Apostelgeschichte auch beschrieben. Also man hat sich gegenseitig unterstützt und das kennen wir aus unserer Gemeinde auch, dass wir das schon gemacht haben, wo echte Not da war, dass dann einige da waren, die was gesammelt haben, so privat und einfach unterstützt haben. Das geht schon, wenn man Überfluss hat. Was war noch beeindruckend? Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Aufrichtigkeit oder Reinheit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Und später heißt es dann noch, sie waren nicht nur einmütig, sondern ein Herz und eine Seele. So stellt man sich ja Gemeinde vor. Alles in allem ist das sehr beeindruckend und ein nahezu ideales Bild. Also doch wieder die hohe Latte, über die wir nicht rüberkommen. Vergessen wir nicht, das geschah nach einer unwahrscheinlich starken Initialzündung. Da hat Gottes Geist massiv gewirkt, wie wir das sonst so kaum oder noch nie erlebt haben. Und ich möchte zwar kein Wasser in den Wein schütten, aber das schöne Bild bekommt bald Risse. Nicht erst in Korinth, schon in der Apostelgeschichte. Deutliche Risse. Wer etwas weiterliest, stößt auf die Geschichte von Hananias und Sapphira. Sie verkauften ein Grundstück und gaben das Geld der Gemeinde zur Unterstützung der anderen. Angeblich alles Geld. Aber sie haben sich beide verabredet, das Ehepaar einen Teil für sich heimlich zu behalten. Sie wollten glänzen nach außen hin und dann trotzdem die Taschen noch ein bisschen voll haben. Also das war unehrlich. Bald danach kommt es zu deutlichem Unmut in der Gemeinde zwischen den Heidenchristen, den griechisch sprechenden Juden und den Judenchristen. Die einen Witwen wurden benachteiligt bei der täglichen Versorgung. Die heidenchristlichen oder griechisch sprechenden, die von außen kamen, die nicht so richtig christlich waren, jüdisch-christlich, wie es sich gehört. Also mit einmal gibt es Ungerechtigkeit mitten in der Gemeinde. Und die Apostel haben viel zu tun, das wieder in Ordnung zu kriegen. Etwas später gibt es großen Streit in der Gemeinde. Dann wollen die jüdischen Christen, dass die Nichtjüdischen sich beschneiden lassen, dass sie erstmal Juden werden und dann Christen. Sonst seid ihr nicht richtig Christen. Das war eine heftige Auseinandersetzung in der Gemeinde. Und schließlich erst werden Paulus und Barnabas als Schlichter nach Jerusalem geschickt oder bringen das hin und es wird alles sauber geklärt. Und dann wollen sie auf die nächste Missionsreise gehen. Und sie waren das perfekte Duo, das perfekte Team, Paulus und Barnabas. Und dann kriegen die sich das Streiten. So weit, dass sie die Wege sich trennen. Beste Mitarbeiter und dann das. Also, es ist dann am Ende nicht mehr so ganz ideal. Eher traurig. Kommen wir kurz zu den Korinthern, das mache ich jetzt nicht so lang wie beim ersten Teil. Da sieht es viel trauriger aus. Offensichtlich hatte Paulus Schlimmes in Korinth erlebt. Wirklich verletzende Erfahrungen. Und er hat Angst davor, wieder gedemütigt zu werden. Und er sieht sich und Titus unter Rechtfertigungsdruck. Scheinbar wurde ihnen unterstellt, sich auf Kosten der Gemeinde zu bereichern. Der haut sich auf unsere Kosten die Taschen voll. Er möchte das Verhältnis zur Gemeinde wieder in Ordnung bringen. Stattdessen befürchtet er, es kommt noch schlimmer. Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Selbstsucht, Verleumdung, üble Nachrede, Überheblichkeit und so weiter und so weiter. Offensichtlich ging und geht es dort hart zur Sache in der Gemeinde. Paulus hat Angst, dass es wieder so kommen könnte. Das ist, hört sich schlimmer an als die schlimmste Gemeinde, die wir jemals, die Gemeindestunde, die wir jemals erlebt haben. Und er geht in seinen Befürchtungen noch ein Stück weiter. Ich werde traurig sein, weil so viele in der Vergangenheit sich schuldig gemacht haben. Sie haben immer noch nicht sich abgewandt von ihrem unreinen, unzüchtigen und unmoralischen Lebenswandel. Ich will gar nicht kommentieren, was da im Einzelnen los war. Offensichtlich waren die Leute zum Glauben gekommen, aber in ihrem Leben hat sich rein gar nichts zum Guten verändert. Oder aber sie sind wieder zurückgefallen in die alten Sünden. Es ist eine Gemeinde, in der es zu dieser Zeit kaum Vorbildliches gibt. Es sind Christen, über deren Lebensführung man erschrecken kann. Vielleicht sind wir manchmal enttäuscht über uns selbst, dass der Glaube so wenig Gutes hervorbringt. Oder dass unsere Gemeinde unser Miteinander so viel Ecken und Kanten hat, wie in Korinth fast so schlimm. Oder ein bisschen so schlimm. Wir sind in trauriger Gemeinschaft, in trauriger Gesellschaft mit den Korinthern. Wir scheitern manchmal an uns selbst und an unserem Miteinander. Wir sind und bleiben Menschen. Wir machen Fehler. Wir werden schuldig an uns selbst, an anderen Menschen, auch an der Gemeinschaft. Müssen wir uns damit abfinden? Ja und nein. Wir sind und bleiben unvollkommene Menschen. Das ändert sich niemals in unserem Leben. Wir müssen auch nicht perfekt sein. Wir werden unweigerlich schuldig. Aber wir müssen damit nicht alleine bleiben. Es muss nicht dabei bleiben. Wir können Jesus wieder neu die Mitte unseres Lebens sein lassen. Wir können ihn um Vergebung bitten. Wir können beten und bitten, dass er uns hilft, gut miteinander umzugehen. Wir können das und wir dürfen das. Dann kann das Leben unserer Gemeinde Stück für Stück erneuert werden oder unser eigenes Leben. Uns sind dafür einige gute Werkzeuge in die Hand gegeben und die Christen in der Apostelgeschichte, die ersten Christen, haben die reichlich benutzt, diese Werkzeuge. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Also im Hören auf das Wort Gottes waren sie gut. Im persönlichen Lesen in der Bibel, im Hauskreis, man hat sich darüber ausgetauscht, vielleicht bei uns in der Wortlounge. Darin, wenn wir lesen im Wort Gottes oder darauf hören, ist Jesus in der Mitte. Jesus ist in unserer Mitte, wenn wir hier auf die Predigt hören. Und er kann Impulse geben, einen Anstoß, eine Initialzündung, vielleicht im Kleinen, in unserem Leben oder in der Gemeinde. Er kann das tun und will es auch tun. Und sie hielten fest an der Gemeinschaft, im kleinen Kreis, vielleicht im Mitarbeiterkreis, Hauskreis, Gebetskreis, wie auch immer, beim Essen im kleinen Kreis oder beim Mittagessen, beim Gottesdienst in der Gemeinde oder bei übergemeindlichen Veranstaltungen und Gottesdiensten. In all dem will Christus in der Mitte sein und Impulse geben. Und sie hielten fest am Brechen des Brotes. Gemeint ist die Feier des Abendmahls. Auch darin steht Jesus in der Mitte. Er hat einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen geschlossen. Und er hat Frieden zwischen Gott und uns Menschen gemacht und Vergebung möglich gemacht. Und durch Gottes Geist dürfen wir beim Abendmahl Jesus selbst erleben, gegenwärtig erleben. Und er gibt uns eine Hoffnung für Zeit und Ewigkeit, ein Hochzeitsmahl für immer, an dem wir feiern dürfen. Daran denken wir, wenn wir Abendmahl feiern. Und es soll uns Kraft geben für den Alltag und unseren Glauben stärken. Und sie hielten fest an den Gebeten, persönlich, im kleinen Kreis, in der großen Gemeinde, wie auch immer. Und das auf vielfältige Weise, in Stille und Staunen, in Bitte und Fürbitte, in Lobpreis und Dank, in Beugung und Anbetung, in Liedern oder einfach im Leisesein. Mit allem wird Christus geehrt, kann er die Mitte unserer Gemeinschaft sein. Die Spannung zwischen dem, was Gott in unserem Leben möglich machen kann, was bei Gott möglich ist, und dem, was wir in der Wirklichkeit erleben, die kann vermindert werden, kann zumindest teilweise aufgelöst werden, wenn wir lernen, Jesus in die Mitte unseres Lebens zu stellen, wenn wir lernen, Jesus Mittelpunkt sein zu lassen. Amen.